So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Downset Talk Fantasy Bundesliga Podcast. Diesmal wieder an meiner Seite der liebe Christian.
Grüß dich.
So, dann starten wir wie immer in unsere Folge mit der Frage, wie lief denn die Woche bei dir?
Ich muss sagen, recht gut. Overall gesehen habe ich ein relativ gutes Ergebnis hingelegt. Ich habe mein Matchup in der Downset Talk Bundesliga wieder gewonnen. Stehe da jetzt mit 9-2 an der Spitze. Und habe mich auch im Champions League Quali-Rennen wieder unter die Top 100 geschoben.
Ja, das war ja bei uns am Anfang, als wir häufiger aufgenommen hatten, noch ein enges Rennen. Da waren wir beide drin. In der Zwischenzeit bin ich rausgefallen. In der Liga läuft bei mir jetzt inzwischen nicht mehr so gut. Ich hatte am letzten Spieltag echt viele Probleme und so ein bisschen der Erfolg am Anfang von meinem Team war Marquise Brown und Cooper Kupp und das hat sich so ein bisschen von selbst in der Zwischenzeit erledigt. Aber sonst bin ich mit meiner Performance diese Woche extrem zufrieden. Ich habe knapp 80% meiner Ligen gewonnen. Eine extrem gute Quote, die ich so diese Saison auf jeden Fall noch nicht hatte. Deswegen bin ich soweit zufrieden. Wie gesagt, bei mir wird es schwierig in der Down-the-Talk-Liga, ob ich aufsteige, beziehungsweise in die Playoffs komme. Da ist es noch sehr eng, da entscheiden die letzten Spiele. Das zu uns. So, bevor nun die reguläre Folge weitergeht, noch einen kleinen Einschub. Leider musste ja die letzte Folge ausfallen, aber wir haben Fragen bekommen und wir wollten auch noch was über München sagen, deswegen fällt das nicht komplett weg, sondern ist quasi jetzt hier noch kurz, bevor die reguläre Folge dann komplett beginnt und wir mit unserem normalen Programm weitermachen. Einen kleinen Einschub aus München, da gehe ich jetzt zuerst mal auf die beiden Stories ein, die wir quasi letzte Woche noch bekommen haben. Bevor ihr dann noch einen Erfahrungsbericht von mir und noch einen von Dominik bekommt, denn der war auch im Stadion. Zunächst mal hat Problemziege, besser bekannt auch aus meinen Berichten aus der Champions League, nämlich das ist der Tembay Bucks, den ihr aus der Champions League kennt, der hat uns ein Foto geschickt aus seiner Regionalliga, denn er ist scheinbar so großer Bucks-Fan, dass er in der Downset Talk-Liga es sich nicht nehmen lassen konnte und ein Team voller Bucks hat. In seinem Kader stand nämlich Leonard Fournette, Rashad White, Mike Evans, Chris Godwin und Kate Otten als Tight End. Er ist also mit 5 Bucks-Spielern in das Spiel gegangen und schreibt dazu: Ein geniales Wochenende, Samstag in der Stadt und Sonntag im Stadion. Die positive Atmosphäre von sämtlichen Football-Fans war unglaublich. Der Sieg meiner Bucks und meiner Fantasy-Teams fast Nebensache. Und also seine Bucks-Spieler haben ganz ordentlich abgeliefert, kann man auf jeden Fall sagen, und haben ihn dann auch zum Sieg getragen. Und was jetzt eben, da kommen wir dann auf das ganze Wochenende gleich, wenn ich die zweite Story auch noch vorgelesen habe, zu dem München-Wochenende. Die zweite kommt nämlich von Swiss Guy. Wir haben uns in München getroffen, denn wir waren so eine größere Gruppe von Leuten, die sich in den letzten Monaten zusammengefunden hat. Und wir haben gedacht, wir müssen uns einfach in München zum Spiel treffen. Und ja, da hat er geschrieben: Live in München mit einem großen Teil eurer Crew. Erstens war es eins der besten Wochenenden. Danke vielmals. Und zweitens durfte ich Playoff Lenny inklusive Touchdown und Interception sehen. Angst kam nur auf, als er noch auf Gator Road Box saß. Trotzdem habe ich das Matchup gewonnen und stehe 5-5. Also auch hier hatte Swiss Guy einen Bugspieler in seinem Leimat, in dem Fall Lenny. Das Spiel war sicherlich unterhaltsam. Vielleicht der Höhepunkt war die Interception von ihm auf Tom Brady. War auf jeden Fall sicherlich unterhaltsam für alle im Stadion. Und ja, jetzt quasi noch anschließend meinen Erfahrungsbericht. Ich kann mich anschließen, das Wochenende hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben uns in einer großen Gruppe getroffen am Samstag, sind auch durch die Stadt gegangen und was man einfach schon in der Stadt feststellen musste, war einfach, wie viele Leute in der Stadt waren. Teilweise war gar kein Durchkommen, weil so viele Leute da waren, vor allem vor den großen Brauereien quasi, wo auch die Seahawks oder die Bucks dann waren. Da war auch richtig viel los. Es waren viele ehemalige Spieler auch in der Stadt, habe ich von Leuten gehört. Also gerade ehemalige Seahawks-Spieler konnte man einige treffen und auch ja, jetzige NFL-Spieler konnte man teilweise auch in irgendwelchen Läden wie Louis Vuitton oder sowas treffen. Also ganz interessant, wie viel da tatsächlich los war. Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht, dass ich dachte, in der Innenstadt wäre von der NFL mehr geplant gewesen. Denn letztlich gab es am Odeonsplatz, wo quasi so, ich sage jetzt nicht eine Fanmeile sein sollte, aber ja, wo halt ein bisschen in der Innenstadt was aufgebaut sein sollte, waren halt letztlich bis Samstagabend nur die Helme und die waren auch nur bis 17 Uhr dort. Und da konnte man Fotos machen, weil danach wurden die Richtung Stadion transportiert für den nächsten Tag. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gab es halt nur einen Stand, wo man sich Spieltagsmerch kaufen konnte. Das fand ich nämlich als Packers-Fan, beziehungsweise als Fan, der sich vielleicht auch neutralen Merch gekauft hätte, eigentlich ein bisschen schade. Du konntest den Merch nur im Stadion kaufen, wenn du auch ein entsprechendes Ticket hattest. Sonst hätte ich mir auf jeden Fall was gekauft, aber so konntest du quasi vor dem Stadion und in der Innenstadt nur Spieltagsmerch oder halt Merch von den Buccaneers und den Seahawks kaufen. Das fand ich insgesamt nicht so gut. Und ja, generell war da auch nicht so viel los, wie ich erwartet habe. Die haben dann, wie gesagt, auch um 17 Uhr zugemacht. Und ja, dann sind wir am nächsten Tag zum Stadion. Und da war natürlich dann auch wirklich ein bisschen fanmeilenmäßig was aufgebaut. Es gab einige Stände, wo man einen 40-Yard-Dash hätte machen können. Eine Kicking-Challenge, eine Receiver-Challenge. Auch einen Fanshop gab es natürlich. Ich glaube, es gab auch eine Wurf-Challenge. Das Problem war, bei all diesen Sachen musste man sich sehr lange anstellen. Und ja, also wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, bis man dran gekommen wäre. Und wenn man nicht extrem früh da war, konnte man somit auch nicht so viel mitnehmen. Also ein, zwei von diesen Dingern hätte man mitnehmen können. Man konnte natürlich sich an den Helmen fotografieren, die in, ja, ich sag mal, 1 Meter großen Helme, wenn man daran Lust hatte. Und was man jetzt auch schon gehört hat, auch da wollte ich noch mal was dazu sagen. Vor dem Stadion fand ich die, ja, das Catering echt schlecht organisiert. Es gab wenig Stände, wo es was zu essen oder zu trinken gab. Und man musste sich dort ewig anstellen. Wir hatten uns als Gruppe zum Beispiel an einem Crepe-Stand angestellt, wo wir gefühlt 1,5 Stunden standen. Es war dann nicht so wichtig, weil mir ging es mehr darum, in der Gruppe dabei zu sein. Aber so lang kannst du dich nicht anstellen. Und ich glaube, da ist der NFL auch wahnsinnig viel, ja, einfach an Umsatz verloren gegangen, weil viele Leute sich schnell was zu essen oder zu trinken geholt hätten, aber es dann vor dem Stadion nicht konnten oder nicht wollten, weil man sich eben so lange angestellt haben hätten müssen. Und ja, da war einfach die Organisation dann nicht gut. Zum Beispiel bei dem Laden, als wir dann da waren, konnte man auch plötzlich nicht mehr mit irgendwie Karte zahlen, weil das System überlastet war, sondern musste mit Bar bezahlen, obwohl es vor dem Spiel hieß, überall, du kannst im Stadion nur cashless bezahlen, also nur mit Kartenzahlung und nicht bar. Deswegen hatten vielleicht auch einige gar kein Bargeld dabei. Und wenn es dann plötzlich heißt, ja, hier kann man nur noch mit Bargeld bezahlen und na, gar nicht mit Karte, finde ich das insgesamt ein bisschen schwierig. Und ja, deswegen fand ich insgesamt die Organisation etwas unglücklich. Ich dachte, da kommt mehr bei rum. Was man ja auch gehört hat, war, dass die Einlasssituation teilweise sehr chaotisch war und viel länger gedauert hat als bei Fußballspielen und sowas. Also in der Organisation können die da auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen und sollten es für die nächsten Male auch besser machen. Wie gesagt, ich würde es vor allem begrüßen, wenn es einen Merch-Shop für alle gibt, der nicht im Stadion ist, dass auch Leute ohne Tickets sich was kaufen können, beziehungsweise nicht im Stadion, wenn man vielleicht eher das Spiel sehen will, was kaufen müssen. Trotzdem hat man wohl großen Umsatz mit Merch gemacht und war insgesamt damit auch sehr zufrieden. Aber ich glaube, Verbesserungsbedarf gibt es auf alle Fälle. Abschließend kann man aber auf jeden Fall sagen, es war toll, alle mal gesehen zu haben, die ich sehen wollte. Also zum Beispiel Michael und auch Dominik habe ich davor noch nie live gesehen und jetzt habe ich sie zum ersten Mal live gesehen. Das war auf jeden Fall eine tolle Sache. Leider konnten einige aus unserem Podcast-Team wie Christian und Peter leider nicht kommen, aber da ergeben sich sicherlich auch nochmal Möglichkeiten. Und der ein oder andere Hörer, ich habe ein, zwei getroffen, aber ja, vielleicht ergibt sich beim nächsten Mal nochmal eine Möglichkeit, dass das besser funktioniert als diesmal. Ja, mal schauen. So, das jetzt von meiner Seite. Ihr kriegt jetzt noch einen kleinen Erfahrungsbericht von Dominik. Der war, wie gesagt, auch mit uns dabei. Und da könnt ihr jetzt vielleicht einiges doppeln, aber einfach mal aus seiner Sicht, was er so gehört hat. Und ja, viel Spaß damit.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Erstmal Entschuldigung, dass ich an der regulären Aufnahme leider nicht teilnehmen konnte. Aber genau, hier kommt mein kleiner Erfahrungsbericht. Vorweg, wir waren mit einer kleinen, größeren Gruppe unterwegs von ja, zwischenzeitlich 15 Leuten, glaube ich. Und es war einfach total genial. Also die meisten habe ich das erste Mal auch persönlich gesehen. Es waren natürlich alles Leute aus der Fantasy-Football-Bubble und war einfach ein grandioses Wochenende. Zu dem Event an sich. Ich bin da ein bisschen zweigeteilt. Einmal die Stadt München, also ist natürlich eine wunderschöne Stadt. Allerdings fand ich, dass sie ein bisschen wenig auf den Ansturm vorbereitet waren. Also ich meine, es war im Vorfeld klar, dass bis zu 3 Millionen Tickets hätten verkaufen können und da hätte der Stadt auch irgendwie bewusst sein müssen, dass wahrscheinlich auch mehr als diese 70.000 oder knapp 70.000 Zuschauer, die ins Stadion gehen, auch anreisen und sich so ein bisschen dieses NFL-Feeling geben wollen und ja, da ein bisschen partizipieren wollten. Das Gefühl hat man nicht so richtig. Ich habe von einigen gehört, die bei diesen Fanbars oder halt in den Hofbräukellern und so weiter waren, wo du einfach anstehen musstest, wo du keine Chance hattest. Vielleicht hätte man das einfach noch ein bisschen entzerren können oder wie auch immer. Viel auffälliger fand ich es aber dann noch vorm Stadion direkt. Die NFL hat natürlich wie so oft ihre Combine-Challenges, ne, 40-Yard-Dash und so weiter, Kicking und Wide Receiver, Bälle fangen und was weiß ich, alles aufgebaut. Auch da hätte man vielleicht von jeder Station auch noch, ja, 1, 2, 3 mehr aufbauen können, damit nicht jeder irgendwie, ja, eine halbe Stunde, Stunde anstehen musste. Genauso geht es bei den Essensständen und Verpflegungsständen und Merchandise-Ständen und so weiter weiter, weil wir hatten eine schöne Zeit in einer Warteschlange. Ich bin normalerweise gar kein Kaffeetrinker. Der Gruppe zuliebe habe ich mich einfach mit angestellt. Und es war tatsächlich sehr lustig innerhalb dieser fast 2 Stunden, wo wir da anstanden. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass es gut organisiert war, sondern dass es einfach eine coole Atmosphäre war. Also diese Fantasy-Football-Fans ist ja falsch in dem Fall. Ich glaube, die wenigsten waren Fantasy-Footballer, weil man hatte tatsächlich wenig Gespräche da so mitgehören können. Aber die NFL-Fans waren einfach super entspannt. Also wirklich, es war ein großes Familienfest so gefühlt. Man hat auch echt viele Kinder gesehen, viele Frauen, viele Männer, viele Familien. Es war einfach wundervoll. Aber wie gesagt, da hätte man meiner Meinung nach alles ein bisschen aufstocken können, sodass die Wartezeiten verkürzt sind. Aber nichtsdestotrotz, wir waren natürlich alle froh, ich auch, Karten zu haben und die Vorfreude war so groß, dass man auch über das ein oder andere gut hinwegsehen konnte. Und ja, es fing halt schon in der Stadt an, man hat überall Trikots gesehen, ne? Wir haben uns Spiele gemacht, okay, welche Mannschaft fehlt uns noch, welches Trikot haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube, die letzten waren die Colts, die wir dann entdeckt haben. Ja, und das ging im Stadion natürlich nahtlos weiter, du hast dich umgeguckt, klar, es waren auch viele Seahawks und Buccaneers-Fans da, aber du hast auch so einfach gemerkt, dass jeder einfach Bock auf diese Sportart hat und Lust auf dieses Event. Da kommen wir dann auch gleich zum Sportlichen oder zu dem Stadionerlebnis an sich. Als Zuschauer war es mein absolutes Sporthighlight, was ich bis jetzt je erleben durfte. Es war einfach eine große Party. Ich habe schon von einigen gehört, dass das auch kritisch gesehen wurde, dass das Spiel angeblich zur Nebensache wurde. Also ich für meinen Teil kann sagen, das war auf gar keinen Fall so. Man konnte das gut parallel laufen lassen, man konnte diese Party einfach mitfeiern, die Stimmung aufsaugen und trotzdem auch dem Spiel folgen. Und ich glaube, das ist wieder so ein bisschen typisch deutsch. In Amerika wurde das einfach grandios gefeiert, wie die Deutschen da abgingen. Und ja, da musste ich jetzt auch wahrscheinlich nicht viel zu erzählen, als dann Country Roads und Sweet Caroline und was weiß ich alles angestimmt wurde. Und einfach nach einer halben Stunde nach Spielen immer noch alle im Stadion waren gefühlt. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon zu Genüge auf YouTube und sonst irgendwo gesehen. Sowas habe ich noch bei keiner anderen Sportart erlebt und werde ich auch nie vergessen, bin ich ganz ehrlich. Das Einzige, was da drüber hinausgeht, ich bin Hobby-Handballer und ich hatte einmal das Glück, gegen den aktuellen Champions-League-Sieger damals und Deutschen Meister, den HSV Hamburg, zu spielen. Das würde ich noch drüber stellen, aber alles andere wäre vermessen, weil das war einfach das grandioseste Ding. Also ich war schon in einigen Stadien beim Fußball oder auch anderen Sportarten, Eishockey, Handball, wie auch immer. Es war einfach das Beste. Die Gruppe, mit der man natürlich unterwegs war, trägt da sein Übriges bei, wahrscheinlich. Also es wäre auch alleine cool gewesen, aber das hat das halt nochmal potenziert und da will ich mich auch nochmal bei allen bedanken. Ich weiß, viele von denen hören hier auch zu, beziehungsweise sind auch Teil in diesem Podcast-Team. Sebastian hat ja auch gesagt, dass er jetzt Michael, Björn zum Beispiel aus dem Podcast-Team das erste Mal live gesehen hat. So ging es mir auch. Und ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt nächstes Jahr und das Glück, was ich dieses Jahr hatte, nutzt es. Also da ist, klar, es ist teuer und wie auch immer, aber es lohnt sich einfach verdammt nochmal. Und ich würde es sofort wieder machen und ja, ich freue mich, euch dann vielleicht auch zu sehen. Wir hatten ja ein kleines Event geplant. Was heißt kleines Event? Wir hatten ja in der Podcast-Folge vor dem Stadionbesuch sozusagen angekündigt, dass wir am Marienplatz um 11 Uhr sein werden, da wir in dieser größeren Gruppe unterwegs waren. Wir waren auch da am Marienplatz leider schon eine Stunde früher und ja, wollten dann halt schon Richtung Stadion fahren, haben da nicht gewartet. Ich weiß, ich glaube, ein oder zwei Leute hatten sich auf Twitter bei Michael auch gemeldet. Es tut uns sehr leid, war keine Absicht. Aber wir können da halt dann tatsächlich auch nicht den Rest der Gruppe so ein bisschen im Stich lassen. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Und wer weiß, vielleicht machen wir nächstes Jahr in Frankfurt dann tatsächlich nochmal was Genaueres und besser geplantes als das, was es jetzt dieses Jahr war. Aber ich will jetzt nicht mit negativen Sachen mein Statement hier abrunden. Ich bleibe dabei. Wer die Chance hat, bitte versucht es und macht es und trefft euch mit Leuten, die das Hobby und die Liebe zum Sport teilen und habt einfach genauso viel Spaß wie ich und Sebastian, glaube ich, auch, obwohl er nicht im Stadion war und alle anderen, die auch da waren. Ja, ansonsten gebe ich wieder zurück zu Sebastian. Ich wünsche euch viel Spaß noch bei der Folge. Schöne Grüße an dich, Sebastian, und an Lutz. Macht's gut.
So, vielen Dank, Dominik, für deinen Erfahrungsbericht. Ja, jetzt geht's in die reguläre Folge wieder mit rein. Viel Spaß. Kommen wir zum Waiver Wire. Ja, wie immer, das könnt ihr auch auf unserer Webseite nachsehen, wenn euch das nochmal interessiert und ihr da einen speziellen Spieler suchen wollt oder so. Aber wir gehen trotzdem ein paar Spieler durch. Ich fange mal an. Der Top-Waiver-Bit diese Woche war Allen Robinson für $65 an Patte mit de Latte aus der CFSC Divisionsliga 6. Ja, was... elf, ja. Römische Zahlen sind nicht mein Spezialgebiet, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, was sagst du zu Allen Robinson? Findest du, er ist aktuell $65 wert?
Ja, ist natürlich jetzt erstmal zu sagen, okay, wie viel ist noch, habe ich noch zur Verfügung und wie viel gebe ich dann jetzt demnächst halt noch aus? Und wenn ich jetzt, ich sag mal, einen Wide Receiver brauche und der liegt noch da und ich sag mal, der nächste hat $64, dann würde ich auch eiskalt 65 bieten, um zu sagen, so, dann kriege ich den auf jeden Fall safe. Dementsprechend, ja, kann ich den Bit definitiv dann nachvollziehen. Und klar, also wahrscheinlich ja Wide Receiver 1 bei den Rams. Ob das dann so gut wird, jetzt kam ja gerade schon in den News, dass Stafford wieder ausfällt, ist natürlich hart. Das muss man zu sagen, das wusste man zu dem Zeitpunkt halt nicht, wann der Bit halt war.
Nee, guter Punkt auf jeden Fall mit dem Stafford-Ausfall. Ich finde, er sieht jetzt die letzten Wochen wieder ein bisschen besser aus, vor allem mit der Cooper Cup Verletzung. Ist er inzwischen ein bisschen die Nummer 1 wieder, oder wieder das, was man vielleicht vor der Saison sich erhofft hatte. Insgesamt ging er in 3 Ligen vom Board. Es gab über die 3 Ligen verteilt 9 Bits. Für insgesamt 104 erfolgreiches Fab zieht man die 65 Bit ab und den Er taucht nochmal in den Top 20 noch ein zweites Mal auf. Dann kann man sich erschließen, dass der dritte Bid hat auch jemand Allen Robinson für $14 bekommen. Das ist dann schon deutlich weniger. Ja, das war mein erster Spieler. Welcher Spieler ist dir noch aufgefallen?
Also ich fand Damien Harris relativ interessant, dass der in 10 Ligen vom Waiver gegangen ist, also dass er auf so vielen Ligen noch da ist, fand ich eigentlich relativ erstaunlich. Und ich hätte jetzt gerade, der höchste Bid war glaube ich auch in den Top 20 dabei, jetzt finde ich ihn natürlich da, mit $18 ging er an die CFFC Divisionsliga 12 an Pat Mosby. Klar, also ist zumindest ein Running Back, den man auf die Flex stellen kann, beziehungsweise dann auch über Bye Week definitiv auch starten kann.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Name. Zu dem Thema Handcuff kommen wir vielleicht auch später nochmal. Generell gibt es einige Namen, die etwas überraschend da drin aufgetaucht sind. Marquise Brown war zum Beispiel in 3 Ligen verfügbar. Kadarius Tony war in 3 Ligen verfügbar. Wie ist er? Tony?
Ich nenne den Tony.
Okay.
Also.
Nicht, dass ich mir schon wieder von Peter anhören muss, dass ich Spieler dauernd falsch ausspreche. Ezekiel Elliott war auch einmal verfügbar, sowie Mike Evans. Auch total überraschend. Aber da hatten wir schon das in unserer Orga-Gruppe das Thema, der wurde versehentlich gedroppt. Wurde dann für $36 aufgenommen. Und Mike Williams war auch in einer Liga verfügbar. Alles etwas überraschende Namen. Noch ein Spieler, über den ich sprechen wollte, ist Titan Trey McBride. Der ging nämlich in 70 Ligen vom Board für insgesamt $49, also $0.8 pro Liga im Schnitt. Ja, glaubst du, er kann Zach Ertz jetzt ersetzen, langfristig noch die restliche Saison, oder ja?
Also ersetzen wahrscheinlich nicht, zumindest nicht 1:1. Ist dann natürlich dann auch die Frage, wie kommt oder beziehungsweise wann kommt Kyler Murray zurück? Ist ja dann auch wieder noch ein Problem. Und dann haben sie auch noch Bye Week. Ist natürlich jetzt, den kann man dann jetzt, ich sag mal, einmal aufstellen und dann muss man wieder auf die Bank parken oder eventuell sogar droppen, wenn man den Platz braucht. Ich meine, ist auf jeden Fall ein Shot wert. Und wenn er, ich sag mal, jetzt dann jetzt am Wochenende dann vielleicht nochmal was bringt, dann kann man ihn halt, ansonsten kann man ihn auch wieder halt runterschmeißen. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen skeptisch.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ich überlege gerade, weil hast du jetzt gerade auf dem Schirm, gegen wen die Cardinals spielen? Ah ja, gegen die Chargers. Vielleicht als Streaming-Option für diese Woche vielleicht ganz sinnvoll. Aber ja, ich finde generell so durch die ganzen Ausfälle ist es ein bisschen dünn, wenn man so Streaming-Titans sucht die letzten Wochen, oder? Wie siehst du das mit Streaming-Titans?
Also ich muss sagen, irgendwie gefühlt dieses Jahr ist Titan, entweder du hast Kelce oder du hast Schrott. Ja. So ungefähr.
Ja.
Das ist jetzt halt Kittel performt, also man muss jetzt natürlich dann jetzt Season Long das Ganze sehen, also Kittel performt nicht so, wie man es erhofft hat. Andrews hatte jetzt ein paar schlechte Wochen, weil er verletzt war, beziehungsweise halt nicht fit. Pitts liefert überhaupt nicht so, wie gewünscht. Dann ist dann auf einmal dann Hockenson auf einmal dann relativ gut dabei, der da einfach nur, ich sag mal, relativ viele Targets sieht, jetzt in Minnesota und hat dann die Zeit von den Lions dann wieder rausgeholt. Also ja, da ist es ja mittlerweile gefühlt völlig egal, wie man spielt. Man muss halt irgendwie immer nur beten, dass er einen Touchdown fängt und ich sag mal an die 10 Punkte kratzt. Dann, da kommt, wie gesagt, da trifft ja irgendwie gefühlt dieses seit den letzten Wochen irgendwie auf alle zu.
Ja.
Und ja, dann gibt es dann halt mal einen, der fängt dann 3, dann gibt es einen, der fängt 2 und dann gibt es halt ganz vorne halt Kelce, der dann halt jede Woche irgendwie gefühlt abreißt. Also.
Ja, ich habe kurz vor der Aufnahme dazu passend gesehen, der Unterschied zwischen Kelce und Andrews auf Nummer 2 als Tight End, wahrscheinlich nach Gesamtpunkten, und Tight End Nummer 33, das ist Craig Dulcich in dem Fall, die Distanz ist dieselbe. Also das zeigt, wie überragend Kelce im Vergleich zum Rest ist. Und ja.
Ja, also ich habe, glaube ich, zwei Ligen dieses Jahr. Da stehe ich 9-2 im Redraft und ich habe in beiden Ligen Kelce gedraftet in Runde 1. Ja, läuft.
So, hast du dann noch einen Spieler zum Abschluss oder?
Ja, ich hatte mir noch, fand es halt noch relativ interessant, dass die Washington Defense in 30 Ligen nochmal vom Waiver gegangen ist. Die hatten ja ein relativ gutes Spiel gehabt und die Eagles Offense abgewürgt. Und ja, da haben sich wahrscheinlich viele gedacht, so, ja, okay, die kann man wahrscheinlich nächste Woche auch mal gut streamen.
Ja, die Defense von denen kommt langsam in Fahrt. Ich weiß jetzt nicht, hat letzte Woche schon Chase Young gespielt? Ansonsten.
Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist er noch auf IR gewesen. Die haben die nicht aktiviert. Das ist, glaube ich, bis jetzt auch noch gar nicht passiert.
Ich habe nur gehört vor ein, zwei Wochen, dass er zurückkommen soll. Also jetzt entweder letzte Woche oder diese Woche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Stand ist, aber das würde auf jeden Fall nochmal die D-Line, die ohnehin schon echt stark ist, nochmal deutlich verbessern.
Ja, und ich sag mal, das Matchup gegen gegen Atlanta und dann gegen die Giants ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, das kann man sich auf jeden Fall, ja, die Defense konnte man sich auf jeden Fall holen oder noch holen, wenn sie denn noch auf dem Board ist bei jemandem. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Wir haben nämlich doch schon einiges zu tun, auch weil letzte Woche ausgefallen ist. Bevor wir aber zu den Fragen von letzter Woche noch kommen, ja, blicken wir endlich mal wieder auf die Bundesliga und 3 Wochen vor Schluss heißt es auch, wir müssen mal drauf schauen, wie denn die Standings sind, wer kommt in die Playoffs und wer kommt nicht in die Playoffs und nochmal für alle aus dem Regelwerk. Aus der Bundesliga steigen die schlechtesten 8 Mannschaften ab. Das heißt, wer nicht in die Playoffs kommt, ist automatisch abgestiegen, beziehungsweise wer nicht mal ins Halbfinale kommt. Und ja, da hat es auch schon die ersten 3 erwischt, die nämlich rein rechnerisch keine Chancen mehr haben. Das sind nämlich 11-11 mit 3 und 8, The Pink Panther mit 2 und 9 und Wotan mit 1 und 10, der weiterhin das Schlusslicht bildet, wie gefühlt jede Woche. Ja, die drei haben keine Chance mehr, denn der Platz 6 ist mit 6 und 5 vorne ran. Theoretisch kann zwar 11-11 noch mit 3 Siegen rankommen, aber wenn man sich die Points vor anguckt, das ist ein Unterschied von 350 Punkten. Das holst du in 3 Spielen nicht mehr auf. Können wir, glaube ich, sicher sagen.
Sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn ich das richtig sehe, sind ja zumindest 2 deutsche Meister damit schon raus oder steigen ab. Sehe ich das richtig?
Ja, also zumindest 11-11, da bin ich mir sicher. Ja, der.
Bei Wotan bin ich mir gar nicht sicher, ob der schon mal Meister
Aber
war.
ich meine, der wäre letztes Jahr Meister geworden. Das müssten wir nochmal nachgucken, aber ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass das stimmt. Genau. Um die Playoffs kämpfen noch, also Catwalker ist Platz 6, Platz 7 ist Erdel, Isar Cowboy und Woimaran. Isar Cowboy und Woimaran auf 8 und 9 stehen 5 und 6, also ein Sieg hinter Platz 6 und Erdel ist punktgleich mit Platz 6. Da könnte es also noch ja, auch nochmal ein gutes Battle geben. Dazu muss man aber sagen, dass Isar Cowboy und Woimaran ebenfalls deutlich weniger Points vorhaben. Da müsste also wahrscheinlich schon ein Sieg mehr her als Catwalker hat. Deswegen hat Catwalker auf jeden Fall die beste Ausgangssituation. Man muss auch sagen, Catwalker hat mit 1300 Points vor die zweitmeisten in der Liga. Mehr als der erste und der zweite zum Beispiel. Ja, also auch ein bisschen Pech. Nur 6 und 5 mit den Points vorzustehen. Dann gehen wir nochmal
Ja.
den Rest durch.
Ich wollte gerade noch sagen,
Ja,
also
gerne.
DB, der an 3 steht mit seinen 1348 Punkten, ist an Platz 17 im Champions League Quali Racing dabei. Also bei der Konkurrenz dann da auch noch ganz vorne mitzumischen, ist schon beachtlich. Und Catwalker, ich muss gerade mal gucken, der ist zumindest auch in den vorderen Plätzen auf Platz 44 dabei, also zumindest beide noch in Schlagreichweite für die Champions League nächstes Jahr.
Ja, das ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst. Die beiden spielen eine echt starke Saison in der Bundesliga. Zumindest nach ihren Points vor. Ja, dann gehe ich noch den Rest schnell durch. Vierter und fünfter Punkt, ebenso wie der dritte. Alle haben 7-4, sind Divi, den du gerade angesprochen hast, auf Platz 4 General 85 und Pfiff. Da sieht es also relativ gut aus, dass sie die Playoffs schaffen, aber sicher sind sie noch nicht. Halbwegs sicher ist sie bei Max, unserem gefühlten Trade-Meister in dieser Liga, also gefühlt an jedem Trade beteiligt. Vielleicht kommt jetzt noch gleich einer. Der ist auf Platz 2 mit 8 und 3 und die Spitze bildet Owen 23 mit 9 und 2. Der ist zwar theoretisch noch nicht sicher in den Playoffs, aber ja, es sieht sehr gut aus. Ein Sieg fehlt ihm noch. Dann ist er sicher drin. So.
Gut, wahrscheinlich müsste man mal gucken, wie die restlichen Partien aussehen. Vielleicht ist er ja dann doch schon sicher drin und man sieht es einfach nur noch nicht. Aber er scheint immer nur so hoch zu springen, wie er muss. Der hat ja im Vergleich zum Platz 6 ja 140 Punkte weniger gescored, was schon einiges ist.
Und tatsächlich war der Gedanke von Christian auch richtig, denn diese Woche spielen Catwalker gegen Erdl gegeneinander, damit die einzigen beiden 6 und 5er. Der eine wäre aktuell in den Playoffs, der andere nicht. Und damit ergibt sich das automatisch, dass Owen 23 automatisch in den Playoffs ist. Glückwunsch an der Stelle von uns. Kommen wir zu den Trades. Denn, ich lag auch schon richtig, wenn du auf unsere Trades gucken. Max war nämlich wieder an beiden Trades beteiligt. Zum einen, also beide Trades waren vom 20. November, also quasi zur Trade-Deadline. Zum einen hat Max Rashad White geholt und Jamal Williams von den Lions abgegeben. Der andere Partner ist Isaac Cowboy. Was sagst du zu dem Trade?
Ja, also zumindest versucht er jetzt so, ich sag mal, Jamal Williams relativ teuer zu verkaufen, in dem Sinne, und sagt, Swift kommt wieder, Swift kriegt immer mehr Workload und will dann auf der anderen Seite halt Rashad White haben, der jetzt dann vielleicht das Backfield dann auch ganz übernimmt. Interessanter Move, kann gut gehen, kann aber auch in die Buchse gehen, also da... Ich sag mal, ist ein risky Move. Da muss man abwarten, wie sich die beiden Backfields entwickeln. Also spannend, spannend, spannend. Also ich warte ja eigentlich irgendwie gefühlt seit Woche 3 darauf, dass Jamal Williams weniger Touchdowns läuft, aber passiert halt nicht.
Ja, das ist, ja, die Touchdown-Opportunity von Jamal Williams ist echt absolut überragend. Ich glaube, er steht jetzt bei 12, nee, oder bei 13 Touchdowns, ja, also 12, 13 Touchdowns, du sagst 12. Das ist natürlich schon überragend für ihn. Also ich glaube auch Career High auf jeden Fall.
Ich meine, dazu muss man sich ja nur hier quasi unseren Liga-Chat anschauen, den wir in einer gemeinsamen Liga hätten, wo wir dann gesagt haben, na, Jamal Williams, ja, der hat einfach nur Glück, dass er bald zweimal an einer 1-Yard-Linie liegt. Ja, zack, 5 Minuten später liegt der Ball das dritte Mal an der 1-Yard-Linie und der läuft ihn jedes Mal rein. Also, der hat, bei ihm läuft es gerade auch, muss man sagen.
Ja, also, ich habe gerade mal eine Seite offen, wo man seine Stats sieht. Und sein Career-High war tatsächlich im Rookie-Jahr, was Rushing-Touchdowns angeht. Da hatte er nämlich 4 bei den Packers damals noch. Und jetzt hat er 12. Also, gleich mal verdreifacht. Ja. Interessanter Name und Rashad White ist definitiv im Kommen. Ich finde es einen relativ ausgeglichenen Trade, den man machen kann. Beide sind im Endeffekt ein bisschen mit Upside. Ist ein bisschen die Frage, wie man sie halt evaluieren will.
Ja, genau.
Gehen wir zum nächsten Trade. Das war wieder Max, diesmal mit Erde. Und es war auch ein reiner Running Back Trade. Max hat bekommen Antonio Gibson und Travis Etienne. Und hat abgegeben Shaquon Barkley und Chuba Hubbard.
Also da setze ich jetzt so ein bisschen Fragen vor. Ich würde jetzt erstmal grob sagen, Chuba Hubbard gegen Gibson, könnte man jetzt schon fast irgendwie ein bisschen ausklammern. So, weil beide irgendwie jetzt die letzten Wochen jetzt nicht so viel gemacht haben. Chuba vielleicht wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr als Gibson. Und dann ist gefühlt dann halt Barkley gegen Etienne. ist dann wieder so eine Sache, wen sieht man dann jetzt weiter vorne, beziehungsweise für Rest of Season?
Ich glaube, ein Grund für diesen Trade hat noch gespielt, dass die Jaguars Bye Week hatten. Und der Trade war von Sonntagabend um 18:58 Uhr. Und ich glaube, dass Erdl versucht hat, noch irgendwie einen Running Back zu bekommen, den er starten kann. Beziehungsweise zwei Running Backs, die er starten kann. Und deswegen den Deal annehmen musste, sage ich jetzt mal.
Ah, okay, das ist natürlich ein interessanter Hintergrund. Ja, ich meine, Barkley finde ich dieses Jahr echt gut. Die letzten Jahre habe ich ihn selten besessen, weil er einfach mir immer viel zu früh ging. Und ja, Etienne hatte ich letztes Jahr schon relativ hoch und dieses Jahr habe ich dann auch relativ spät immer oft zugegriffen und das kommt mir, ich sag mal, jetzt zugute. Dementsprechend, also ich mag beide dieses Jahr und die anderen beiden, ja, wie gesagt, eher noch Chuba als Gibson, weil Gibson ist irgendwie gefühlt, kommt ja nichts mehr.
Ja, wobei ich finde, Gibson ist durchaus, spielt eine bessere Rolle, als man teilweise in der Saison zu befürchten hatte. Da bin ich eher ein bisschen enttäuscht von Brian Robinson. Und ja, von Travis Etienne bin ich großer Freund. Aber natürlich, also ich finde, beide im Gesamtpaket sind für mich mehr wert als Barkley und Hubbard. Ja, aber ja, musste Erdl wahrscheinlich so machen. Ich kann auch gleich nochmal gucken, ob es ihm auch was gebracht hat und Erdl auch damit gewonnen hat. Um das nochmal einzuschätzen. Ja, er hat nämlich mit 6 Punkten gegen General 85 gewonnen. Vielleicht waren also gerade diese Punkte. Na gut, Barkley hat jetzt nicht so viele Punkte gemacht. Ja, vielleicht nochmal der ausschlaggebende Punkt.
Na, ja, war auch, muss man sagen, auch ein wichtiges Matchup, ne? Zu dem 6-4 gegen 5-5 vor dem Spieltag. Das war natürlich dann jetzt nochmal die Chance, ins Spiel zurückzukommen. Da muss man halt mal was versuchen, ne?
Ja, finde ich auf jeden Fall auch gut. Und jetzt ist ja die Trade-Deadline erreicht. Das heißt, jetzt geht nichts mehr. Und ja, mal sehen, wie das noch wird. Wir gucken in 2 Wochen wieder drauf. Das heißt, eine Woche bevor die Playoffs stattfinden. Das heißt, da könnten wir dann nochmal sehen, okay, was passiert, wer kommt noch auf dem letzten Drücker rein oder nicht. So, dann kommen wir zu unserem Segment der Fragen, das diesmal ein bisschen länger ist als die letzten Wochen. Zum einen ist eine Frage reingekommen, der hat uns der liebe Peter noch reingeschickt, dass Rockets seinen Trade analysiert haben möchte aus der CFFC Divisionsliga 9, müsste das sein. Diesmal müsste ich richtig sein. Ja, er hat nämlich getradet für Travis Kelce und Clyde Edwards-Helaire und hat im Gegenzug abgegeben Geno Smith, Brandon Cooks, Devin Cook und George Kittle. Also ein ordentliches Paket abgegeben, um den Nummer 1 Titan zu bekommen. Zu Clyde Edwards-Helaire muss man sagen, er ist jetzt auf IR. Das heißt, der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr Fantasy-relevant sein für den Rest der Saison.
Ja, das stimmt. Wann war der Trade?
Ich kann es nicht ganz genau sagen.
War das, weil ist jetzt die Frage, war das vor dem Monsterspiel von Kittel oder danach?
Also Peter hat es mir am 13. November geschickt, das ist also schon vor dem mindestens 10 Tage her.
Okay, ja, also ich meine, das ist natürlich dann schon einiges, was man für Kelce und für CAH abgibt. Was, ich sag mal, bei solchen Trades mir dann immer so ein bisschen im Nachgang auffällt, ja, ist natürlich schön, dass Albu 4 Spieler bekommt, der muss dann aber noch 2 droppen.
Ja.
So, und die könnte sich Rockets dann wieder, ich sag mal übertrieben gesehen, easy vom Waiver aufnehmen. Und dann wird der Trade dann wieder gefühlt in die andere Richtung irgendwie, oder könnte fallen. Dementsprechend, ja, das wäre jetzt natürlich dann auch noch interessant zu sehen, wie das Team von Rockets an sich noch so aufgestellt ist, um zu sagen, okay, ich brauche Geno Smith nicht, den er wahrscheinlich sich vom Waiver aufgeholt hat. Cooks, und dann, ich sag mal, übertrieben gesehen, Cook und Kittle gegen Kelce zu tauschen. Ja, also wie gesagt, ich hatten wir ja vorhin schon das Thema gehabt, entweder du hast Kelce oder du hast Schrott. Dementsprechend kann ich natürlich einen Move verstehen, wenn man sagt, so, okay, ich will Kelce haben und wenn ich die vier Assets an sich ersetzen könnte, dann kann ich den Move auf jeden Fall nachvollziehen.
Wir können ja auch den Screenshot übrigens direkt darunter sehen, sehe ich gerade, wen Albu dafür noch getroppt hat, nämlich Josh Reynolds und Isaiah Pacheco.
Ja, das tut jetzt natürlich dann weh, dass Pacheco dann jetzt gedroppt wurde, vor allem jetzt, da CH auf dem Waiver ist und Pacheco ein gutes Spiel hatte. Ja, wenn Rockets den dann wieder aufnimmt, dann ja. Also wie gesagt, hängt ein bisschen dafür von mir ab, wie sein Team halt aussieht. Wenn er jetzt, ich sag mal, weiterhin noch gute Starter hat, dann kann das auf jeden Fall ein sehr guter Move sein.
Ja, würde ich eh nicht unterschreiben. Ist halt eine klare Verbreiterung in der Spitze, sage ich jetzt mal, dass man sich einen absoluten Top-Spieler holt, von dem man natürlich auch abhängig ist, aber Travis Kelce kann dir wahrscheinlich mehr als jeder andere Spieler momentan jedes Spiel gewinnen, wenn du ansonsten ein solides Team hast. Und auf der anderen Seite macht es auch unter Umständen für Albu Sinn, wenn er eben die Verbreiterung im Roster braucht, dass er halt quasi unter Umständen vier Starter hat, je nachdem, wie sein Team aufgebaut ist. Finde ich also insgesamt einen guten Deal. Ich bin vielleicht rein value-technisch eher auf Albus Seite, aber das ist, wie gesagt, schwer zu bewerten, wenn man den Kader von Rockets nicht kennt.
Ja, genau. Und ich sag mal, im Zweifel hätte man ja auch einfach dann Josh Reynolds und Pacheco einfach in den Deal mit einschließen können.
Ja.
Dann wird es wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht sogar dann vielleicht so eher so noch gegen Richtung Rockets gehen. Aber muss ich sagen, ist auf jeden Fall ein guter Deal, den man unter den Voraussetzungen, die wir gerade besprochen haben, auf jeden Fall sehr gut machen kann.
Dann gucken wir weiter in unsere Discord-Fragen rein. Da hat uns Gubo letzte Woche schon geschrieben, eine super enge Liga. Hier haben sie hier offen, da hatte der erste 6-4 und der achte 6-4. Das ist schon absolut eng. Und selbst der 9. hat 5-5, einzig der letzte klar abgeschlagen mit 0 und 10. Und er hat uns dann auch geschickt, wie es jetzt weitergeht. Es stehen jetzt nämlich 4 Spieler 7-4 und 5 Spieler 6-5, also bleibt weiterhin sehr eng und hart umstritten um die Playoffs. Er selber, ja, ist ein bisschen frustriert, aber sagt, nach dem Waiver war er schöpfig leichte Hoffnung, also da scheint er wen Gutes bekommen zu haben.
Kannst du mir noch einmal zeigen, auf welcher Position er sich befindet? Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen.
Er ist auf Platz 7 mit 6-5, punktgleich mit dem 5. und 6. Aber mit Points vor knapp 100 Punkte abgeschlagen.
Ja, aber ich meine, das ist jetzt natürlich, ich sag mal, in so einer engen Liga ist es natürlich dann jetzt entscheidend, die letzten 3 Games zu gewinnen. Und ich sag mal, wenn er das Roster stark hat, die Bye Weeks sind vorbei bei ihm und vielleicht kommen die bei den anderen noch, dann kann man natürlich da mit 3 Wins die Playoffs locker klar machen.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, 3 Wins und du bist da sicher drin.
Wahrscheinlich ist dann sogar noch eine Beiweg drin, also.
Ja. Selbst ein oder zwei Siege könnten je nachdem reichen. Gut, ein Sieg wird ein bisschen eng wahrscheinlich. Hängt dann noch ein bisschen davon ab, wie der Spielplan ist. Aber ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Liga. Dann schreibt uns NWE-4. Hat uns einen Trade gesendet. Er schreibt noch eine Erklärung dazu. Was sind eure Meinungen zur Erklärung? Ich stehe 4-6 und brauche somit unbedingt Siege. Jedoch hatte ich ein riesiges Bye-Week-Problem in Woche 11 auf Wide Receiver. Also auch das hat er uns vor einer Woche ungefähr geschickt. Mit Waddle, Tyreek Hill, Christian Kirk und ja, nur Mary Cooper hatte keine Bye-Week. Naja, gehen wir mal in den Trade rein. Er hat geholt AJ Dillon, Ramondre Stevenson und Amon-Ra St. Brown und hat abgegeben CMC, Christian Kirk und Dontre Hilliard. Wie siehst du den Trade so für sich gesehen?
Ja, also grundsätzlich ist der Ansatz natürlich jetzt irgendwo richtig zu sagen, so, okay, ich muss jetzt jedes Spiel gewinnen und brauche jetzt Hilfe. Und ich würde dann sagen, also wenn er so viele Wide Receiver auf Bei hat, dass er unbedingt kein Running Back Problem hat, dass er dementsprechend hier, ich sag mal, ein großes Downgrade auf Running Back hinnimmt, um Upgrade auf Wide Receiver zu bekommen, das diese Woche auch spielt. Also kann ich definitiv durchaus verstehen. Ja, wie gesagt, muss man die restlichen Running Backs dann irgendwie vielleicht noch angucken, um zu sagen, so, okay, hätte man dann nicht sagen können, okay, ich brauche Dillon nicht wirklich und nimm dann irgendwie noch einen zweiten Wide Receiver, den ich starten kann, diese Woche. Schwer zu sagen, aber grundsätzlich den Hintergrund kann ich dann verstehen und wenn ich, ja, ich sag mal in dem Sinne, einen Spieler brauche, um diese Woche zu gewinnen, dann muss ich teilweise auch mal ein bisschen überbezahlen.
Ja, und er schreibt auch, CMC, er hat ein bisschen Bauchschmerzen, weil er jetzt auch Mitchell ein bisschen mehr gesehen hat. Daher war es leichter für ihn, ihn dann abzugeben. Ich finde halt Ramondre Stevenson als Ersatz gar nicht schlecht. Ich bin mir halt bei CMC, also CMC schwingt jetzt gerade, ich meine, das war vorletztem Wochenende, schwingt sie jetzt gerade wieder auf, einer der Running Backs, Top Running Backs zu werden oder ist vielleicht gerade in seiner Form der Top Running Back. Ja, aber ich finde es, wie gesagt, voll verständlich, wenn er sagt, Christian Kirk ist in der Bye Week, bringt mir nichts, ich brauche jetzt jemanden, der jetzt spielt und ja, dann macht es aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn.
Und vor allem, wenn er bei den beiden Spielern auch noch, ich sag mal, selber ein bisschen Bauchschmerzen hat, beziehungsweise Zweifel legt, dann kann man zumindest dann sagen, okay, ob das jetzt value-technisch sauber oder nicht ist, aber ich habe weniger Bauchschmerzen und kann ruhiger schlafen, dann kann man das auf jeden Fall tun.
Ja, vor allem, er schreibt auch dann später als Antwort auf eine Einschätzung, er hat auch einiges versucht, zum Beispiel CMC und Waddle anzubieten gegen Dix und Etienne und ja, das wollte halt der andere immer nicht machen. Da muss man halt manchmal etwas überbezahlen, wenn man noch was probieren will. Wir wissen jetzt leider nicht, wie es ausgegangen ist, ob er denn wenigstens gewonnen hat, aber...
Ja, ich sag mal, Alternative wäre gewesen, er hätte die Woche sowieso verloren, wäre dann quasi raus aus den Playoffs. So hat er zumindest wenigstens noch eine Chance auf den Sieg und die Playoffs. Also das muss man immer bei solchen Sachen immer mit berücksichtigen. Und ja, ich finde es eigentlich auch besser, wenn man sagt, okay, ich versuche lieber was, anstatt zu sagen, so ja, ich ergebe mich in meinem Schicksal und verliere dann halt. Ja, dann mache ich lieber einen Desperate Move nochmal.
Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Was haltet ihr von solchen Strategien für die Players, wie etwa den Handcuff Running Back zu sichern oder mit zwei Defenses zu fahren, also auf der Bank im Endeffekt, die einen guten Playoff-Schedule haben, fühlt sich für mich immer wie ein verschwendeter Kaderplatz an.
Also es kommt, ja, ich sag mal, kommt ja mal ein bisschen auf das Team an und auf die Defenses an. Also ich hatte zum Beispiel das Glück gehabt, dass nach oder vor Woche 9 jemand in meiner Liga die Cowboys Defense gedroppt hat, weil die halt Bye Week hatten. Und ja, ich hatte dann irgendwie meine Bank war irgendwie auch so eher so semi und habe dann gesagt, so ja, okay, dann nehme ich die halt in Woche 9 schon auf und kann die dann halt bis zum Saisonende spielen. Also, wenn ich dann natürlich dann so eine Defense kriege, dann nehme ich die gerne auch mit, beziehungsweise überbrücke damit die Bye Week. Wenn ich dann aber, ja, ich sag mal dann zwei Defense-Sachen und der sagt, der eine hat in Woche 15 und der andere in Woche 14 ein gutes Matchup oder in Woche 16 und 17. Puh. Tue ich mich dann schwer von den, da passiert ja in den nächsten 5 Wochen vielleicht noch, bis das Spiel dann ansteht, so viel von den auch Defenses. Fällt dann der Passrusher dann vielleicht irgendwie aus, dann sind dann die Sackpunkte dann auch nicht mehr da. Dementsprechend gibt es dann auch weniger Interceptions. Also ja, ich weiß nicht. Also tue ich mich so ein bisschen schwer mit.
Ja, Ist ein guter Punkt. Ich finde halt, es hängt stark davon ab, was man selber für einen Kader hat. Weil manche Kader sind halt durch die Breite stark, dass du sagst, okay, ich setze jetzt auf die Spieler, die ein gutes Matchup haben. Aber ich hatte auch immer mal wieder Kader, wo ich sage, da ist die Bank einfach Grütze und ich habe halt meine Spieler und die dürfen sich eigentlich auch nicht verletzen. Weil wenn sich jemand verletzt, habe ich ein Problem, weil die Bank so schwach ist. Und genau dann finde ich die Strategien wie ein Handcuff Running Back oder eben eine zweite Defense oder wie du gerade beschrieben hast, irgendwie eine aufnehmen, weil sie jemand getroppt hat. Definitiv sinnvoll, weil du dir halt nochmal, sag ich mal, einen Vorteil in deinen Kader holst, den du als Nachteil ja schon hast, weil deine Bank eh schon schlecht ist. Gerade ein Handcuff Running Back ersetzt ja dann möglicherweise deinen Nummer 1 Running Back, falls er sich verletzt. Da finde ich dann die Strategie gut, aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht einen guten Spieler cutten, nur um mir einen Handcuff Running Back zu sichern oder eine zweite Defense. Das hängt immer davon ab, wie halt der eigene Kader ist, aus meiner
Sicht. Ich meine, wenn du, ich sag mal, übertrieben gesehen, dreimal einen 2-zu-1-Trade gemacht hast, um dich einfach in der Spitze zu verbreitern, also mehr top-heavy zu sein, und sagen sie, okay, das sind meine Starter, die spielen alle durch. Ja, klar, dann kann ich mir natürlich auch sagen, sie, okay, die spielt auf der Bank, die spiele ich sowieso nicht. Ja, dann kann ich mir auch einen Handcuff setzen, da kann ich mir auch eine Defense oder sonst irgendwas mal dahin setzen. Aber pauschal kann man das, glaube ich, halt nie sagen. Sagt, es gibt Situationen, da macht es Sinn und es gibt auch Situationen, da macht es halt keinen Sinn. Aber da, wie gesagt, so pauschal kann man das natürlich nie sagen, wie im Fantasy.
Ja, aber zum Beispiel, wenn man den Kollegen vorher nimmt, der Kelsey bekommen hat und 4 Spiele abgegeben hat, da rechne ich zum Beispiel damit, dass die Bank nicht besonders stark ist. Da könnte so eine Strategie zum Beispiel Sinn ergeben.
Definitiv.
Wiederum für den anderen, der sie geholt hat, ziemlich sicher nicht, weil die Bank dann wahrscheinlich relativ stark ist. Also,
ja.
Und als Antwort hat auch jemand drauf geschrieben, Handcuff Running Back hat mir schon mal eine Saison gewinnen lassen, habe dieses Jahr aber keine Chance damit. Also, ja. Es ist halt immer ein bisschen die Frage, wie man es macht.
Ja.
So, dann kommen wir zu den Twitter-Fragen. Oder, wie man es auch nennen will, Stories. Die erste war, Vorbereitung auf Charity Week laufen. Tolle Bonusfolge am Montag. Da auch nochmal von unserer Seite. Danke an Michael, dass er die Bonusfolge aufgenommen hat und daran erinnert hat, an die Charity Week. Kleine Rückfrage bei dir, passiert da was in deiner Liga oder?
Wir sind ja zusammen in einer Thanksgiving-Liga reingerutscht, beziehungsweise wir haben aus einer Liga eine Thanksgiving-Liga gemacht, wo wir wir haben eine 12er-Liga, die haben wir geteilt in 2 6er-Ligen und draften dann halt nur Spieler von den Thanksgiving-Games. Und spielen dann da halt was aus und diskutieren jetzt gerade noch darauf, wer welchen Betrag dann an welche Organisation spenden darf. Aber da ist zumindest jetzt dieses Jahr bei mir was gelaufen, wo du ja halt auch mit dabei bist.
Ja, das stimmt. Ja, finde ich auch eine super Idee. Bei mir in der Downset Talk Liga probieren wir auch was zu machen. Da habe ich jetzt schon ein paar Mitstreiter gefunden. Was, weiß ich noch nicht genau. Da muss ich mal noch bis morgen was vorbereiten, ein paar Ideen sammeln und dann abstimmen lassen. Aber bis zum Wochenende kriegen wir da was hin. Kommen wir zur nächsten Frage. Mal wieder von Alligator mich, oder es ist eigentlich eine Story. Neue Week, neue Herausforderung, mehrere Trade-Deadlines sind durch und jetzt kommt es langsam zum Endspurt in meiner CFFC. Aus 2 ist unser Playoff-Rennen wahnsinnig eng und spannend. Plätze 2 bis 4 stehen 7 und 4 und sind für mich durch. Plätze 5 und 6 mit mir bei 6 und 5 und Plätze 7 und 8 mit 5 und 6. Wie steht ihr zu Playoff-Planungen? Habt ihr einen festen Score, bei dem ihr euch sicher fühlt? Ich befürchte, es könnte nochmal ganz eng werden für mich, wenn ich mir meine Matchups so anschaue. Und noch dazu die Frage für mich, wann bleibt Pollard endlich der Starter? Zum ersten Teil, Wie verstehst du, ist ein fester Score gemeint? Meint er einen Rekord oder meint er eine Punktzahl pro Woche, wo man sagt, die ab der ist man sicher?
Nee, also ich glaube, also ich würde es jetzt so verstehen, dass er den Rekord meint. Also ich habe es jetzt in zwei, drei Ligen irgendwie auch gesehen, wo ich dachte, boah, ich score gefühlt jede Woche richtig gut und auf einmal habe ich irgendwie einen Einbruch von 50, 60, 70 Punkten sogar gehabt, wo ich denke so, ich kann es mir nicht erklären.
Ja.
Und dementsprechend, also dahin kann ich, also gesagt, beim Rekord kann ich zumindest verstehen, ich bin eigentlich beim Rekord immer dann erst beruhigt, wenn ich die Playoffs sicher habe. Also wie gesagt, wenn sie mir überhaupt nicht mehr zu nehmen sind. Und ja, und wenn das geritzt ist, dann ist natürlich dann der nächste Blick dann natürlich dann auf die Bye Week, wenn es denn eine gibt.
Ja, bei mir ist es so, ich sag mal, wenn ich nur noch einen Sieg brauche oder, also wenn ich quasi, ne, ich zwei Siege vorne bin und es sind noch zwei Spieltage, dann bin ich auch relativ safe, weil ich denke, entweder brauche ich noch einen Sieg oder die anderen müssen noch auf mich aufholen, je nachdem, wie auch dann die Points vor sind. Dann fühle ich mich teilweise auch schon safe. Aber ja, ich tue mich da jetzt schwer zu sagen, wenn man, wie in der NFL irgendwie sagt, so ab 10 Siege oder sowas, in dem Fall jetzt wären es jetzt vielleicht 8 oder 9, ist man safe. Das finde ich, kann man gar nicht sagen, weil das hängt je nach Liga ganz davon ab, wie eng sie sind, wie die Siege verteilt sind. Ja, also wenn man zum Beispiel nochmal zu dem Gubo geht bei der Story, da denke ich, bist man mit 8 Siegen sicher drin. In deiner Liga kann es sein, dass man mit 8 Siegen ja, noch nicht es nicht schafft. Also deswegen. Ja, kann man da jetzt keinen feste Winzahl festmachen aus meiner Sicht. Ja, aber es ist halt immer so eine Gefühlsfrage. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie sonst die Liga gelaufen ist. Ob man jetzt zum Beispiel die letzten Spiele alle gewonnen hat oder die letzten vier verloren hat, ist sicherlich dann auch nochmal ein Unterschied zum Beispiel.
Ja, also ich habe zum Beispiel, ich spiele eine Liga, da hat der auf Platz 6, der steht 5 und 6 und der 12. steht 4 und 7. Also ja, das spielen dann auf einmal dementsprechend irgendwie alle in der Liga noch um die Playoffs mit und dementsprechend ist dann natürlich dann vorne der mit 9-2 dann gefühlt schon relativ durch. Also das ist dann immer so, ist immer, wenn aber am Ende dann vier Teams mit 0 und 10 da stehen. Ja, dann spielen dann natürlich sind die Siege natürlich auf andere Teams verteilt und dementsprechend könnten dann auch 10 Siege eventuell mal nicht reichen. Da ganz schlimm Voraussetzungen vielleicht.
Ja. Dann, wenn du nichts mehr dazu hast, kommen wir zur letzten
Ach
Frage.
so, da war noch die Pollard-Frage, ne?
Ah ja, genau, natürlich. Ja, Pollard. Was? Pollard, Elliot, was machen wir damit?
Also ich rechne erstmal nicht damit, dass Sieg der Starter ist. Ach, dass Sieg weiterhin Starter bleibt. Er hat einfach die Kohle gekriegt und ich muss eigentlich sagen, ich bin eigentlich irgendwie auch so ein bisschen froh darüber, weil solange sich die Defensive darauf konzentrieren und sagen so, okay, Sieg ist auf dem Platz, stellen wir die Box voll und bei Pollard, ja. Ob er den Ball jetzt kriegt oder nicht, wissen wir nicht. Und dadurch hat er dann halt mehr, es wirkt einfach explosiver, weil er einfach auch vielleicht weniger Runs und alles weniger, ich sag mal, mehr leichte Yards bekommt. Finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Das hat man ja öfter mal, dass Leute, die dann, ich sag mal, weniger Touches kriegen, auf einmal dann irgendwie mehr aus den Touches rausholen als jemand, der dann, ich sag mal, 25 Mal läuft.
Ja, ich hatte für Packers Germany schreibe ich ja Artikel und habe in dem Zuge auch eine Preview auf das Dallas Packers Spiel geschrieben. Und ja, da habe ich ein bisschen, bin ich ein bisschen tiefer in diese Thematik eingestiegen. Elliot Pollard, wie sieht's aus? Und ja, da kann ich eigentlich sagen, dass Pollard diese Saison definitiv effizienter ist. Also vor dem Packers-Spiel hatten sie ungefähr gleich viele Rushing-Versuche. Aber Pollard hatte deutlich mehr Touchdowns und Yards rausgemacht. Und ja, hatte dann auch gegen die Packers ein echt super Spiel mit 115 Yards. Jetzt auch gegen Minnesota 80 Yards aufgelegt. Und Elliott kommt jetzt halt aus einer Verletzung. Auch jetzt die Snap-Counts, wenn man sich anguckt, gegen Minnesota hatte Elliott 29% der Offensive Snaps und Tony Pollard 54. Ist also klar zugunsten von Tony Pollard aktuell. Das kann sich jetzt aber quasi nach jedem Spiel ändern. Ich glaube, man wollte jetzt Sieg nicht so extrem reinwerfen nach der Verletzung. Und ja, die haben halt ein bisschen den Luxus jetzt zu gucken, okay, wer ist besser und auch vielleicht mal im Spiel anzutesten, welcher Running Back kommt jetzt gerade besser in das Spiel rein. Das ist ein legitimer Gedanke aus der realen NFL-Sicht, sage ich jetzt mal, für Fantasy-Owners natürlich maximal beschissen, wenn man nicht vorhersagen kann, welcher Running Back jetzt der sinnvolle ist und ob man zum Beispiel Pollard starten sollte oder nicht. Aber ja, momentan ist die Dallas Rushing Offense auf jeden Fall sehr gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das sind ja eher, ich sag mal, Luxusprobleme, die man da hat. Was man natürlich jetzt auch immer berücksichtigen muss, also da muss ich jetzt aber dazu sagen, dass ich keinerlei Stats, Infos oder sonst irgendwas habe, wie die sich jeweils im Pass-Blocking verhalten. Das ist natürlich dann auch immer so eine wichtige Sache, wo dann einer sagt, ja, okay, was interessiert mich der halbe Yard? Den er beim Rushing vielleicht mehr rausholt im Schnitt, wenn der im Passblock rein muss und mein Quarterback wird jetzt mal weggemäht für minus 12 Yards, dann klar kann ich dann zumindest dann den Headcoach verstehen, der dann sagt, ja okay, dann möchte ich lieber, dass sie dann, ich sag mal, einen 50-50-Split hinlegen, damit auch ab und zu mal vernünftig gepassblockt wird, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur eine Geschichte, die man zumindest da immer mit berücksichtigen muss.
Ja, es ist ein gutes Thema. Also gerade bei Rookie spielt es ja häufig eine Rolle. Mm. Zum Beispiel bei Kenneth Walker hatte man viel gehört am Anfang, dass er im Passblock nicht gut ist und Penny halt zum Beispiel besser ist. Deswegen hatte Penny gestartet. So hatte ich das verstanden. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was häufig jetzt nicht so groß gemacht wird.
Ja, beziehungsweise
solche, ja.
Interessiert uns das Fantasy-Spieler ja nicht, wenn der Running Back halt blockt. Ne? Also da schaut dann halt keiner hin. Wenn er jetzt, ich sag mal, übertrieben gesehen stehen würde, der würde 0,25 Punkte kriegen für einen Pass-Block. Ja, dann würden wir da wahrscheinlich auch anders drauf gucken. Aber ja, das sind halt Sachen, die interessieren uns dann eigentlich nicht. Und zumindest hatte ich es irgendwie im Kopf gehabt, dass Sieg ein relativ guter Blocker gewesen ist. Ob es das jetzt aktuell noch so ist, keine Ahnung.
Also so mein Gefühl wäre, dass sie beide leicht überdurchschnittlich sind im Passblock, aber ich habe da auch gar keine Statistiken zu vorliegen. Ist eine reine Gefühlssache. Gehen wir zur letzten Frage jetzt. Jetzt sind wir da wirklich angekommen. Der Dali 1904 schreibt auf Twitter, welcher Headcoach würde die PS, die Cardinals fraglos haben, besser auf die Straße bringen als Cliff Kingsbury? Frank Reich vielleicht? Bin langsam ziemlich enttäuscht von Kingsbury. Willst du oder soll ich anfangen?
Nee, fang du mal an. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen drüber nachzudenken, ob man jetzt allgemein einen Headcoach nimmt oder einen, der frei ist.
Also ich glaube, dass die Cardinals jetzt während der Saison nicht mehr groß Move machen. Also es könnte sein, dass sie Cliff Kingsbury entlassen. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt ein großer Name direkt dann quasi der Ersatz wird und dann plötzlich die Saison doch noch einen richtigen Schwung Richtung Playoffs bekommt und sie dann einen Run hinlegen. Ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in der Offseason es da einen Wechsel gibt. Vom Adrian Franke hört man ja auch häufiger, dass da auch die GM-Personalie ein bisschen dranhängt, dass es da so gleich einen größeren Umbruch geben könnte. Ich habe mir jetzt mal ein paar Namen rausgesucht, also paar sind übertrieben, drei Namen rausgesucht, die ich interessant finde, die nächstes Jahr Thema sein könnten an der Headcoach-Suche. Einer passt nicht ganz so gut, aber die anderen zwei könnten durchaus passend sein. Die nenne ich jetzt einfach mal ein bisschen mit Hintergrund und dann kann Christian da noch sagen, wie er es sieht und vor allem, was du von Frank Reich hältst. Mein erster Name ist nämlich Shane Steichen. Das ist der Offensive Coordinator von den Eagles momentan. Der war nämlich jahrelang bei den Chargers und als Offensive Coordinator, Quarterbacks Coach unterwegs und jetzt eben seit letztem Jahr Offensive Coordinator bei den Eagles. macht scheinbar eine gute Arbeit, ist ein junger Head Coach und ja, scheint sehr gefragt zu sein. Der sollte aktuell nach Berichten wohl Head Coach Interviews am Ende der Saison bekommen. Ein Name, der nicht ganz so gut passt, weil er auf der defensiven Seite zu sortieren. Im Endeffekt ist ein ehemaliger Spieler, der jetzt bei den San Francisco 49ers Defensive Coordinator ist, nämlich DeMeco Ryans, war früher Linebacker für die Texans und die Eagles und ist seitdem bei den 49ers eben als Linebacker-Coach und seit letztem Jahr Defensive Coordinator. Und der macht super Arbeit bei San Francisco, stellt wieder eine der besten Offenses zusammen und ja, könnte den 49ers Defense Coaching Tree ein bisschen nachfolgen. Auch er scheint ein interessanter Name zu sein. Da muss man jetzt mal gucken. Wie gesagt, für die Cardinals vielleicht nicht perfekt, weil eben auf der defensiven Seite und ich mir da schon jemanden wünsche, der mit Kyler Murray zusammenpasst. Und da kommen wir zum nächsten und zum letzten und zum großen Namen, Sean Payton natürlich, den wir alle aus seiner New Orleans-Zeit kennen, ist mit Abstand der prominenteste Name, der verfügbar ist. Er sagt auch, er hätte wieder Lust zu coachen und es gibt wahnsinnig viele Gerüchte und ein Team, das wohl da hoch im Kurs ist, sind die Cardinals und das könnte ich mir auch echt gut vorstellen, denn er hätte mit Marquise Brown, Hopkins und Murray schon durchaus offensiv eine gute Firepower, mit der er loslegen kann. Und ja, er ist zwar eher bekannt für sein, ich sage jetzt mal Kurzpassspiel, ich bin mir nicht sicher, wie gut da Kyler Murray reinpasst, aber ich könnte mir einfach vorstellen, zusammen könnte es richtig, richtig gut werden. Und da Sean Payton ein absoluter Elite-Trainer ist, es steht, denke ich, außer Frage. So, das sind so meine Kandidaten, die ich mir vorstellen könnte.
Also Respekt von meiner Seite für die Vorbereitung. Also ich bin, was Coaches und OCs, wer jetzt Play Designs, wer Plays called, überhaupt nicht, ich sag mal übertrieben gesehen, up-to-date, beziehungsweise beschäftige mich auch relativ wenig damit.
Ja. No. Verstehe.
Also was man natürlich, was ich jetzt natürlich so ein bisschen am Rande immer mitbekommen ist, dass Mike McDaniel das mit Tua das wohl richtig gut macht, dass er da echt schöne Playdesigns und die Spieler immer in gute Situationen bringt. Sean Payton hat ja natürlich jahrelang mit Drew Brees, gefühlt die NFL mit Offensive Power auseinandergenommen. Und könnte mir auch vorstellen, dass der zumindest als Playdesigner, als Playcaller da echt einiges auf die Bahn zaubern kann. Weil, wie gesagt, alles, was die anderen halt also angeht, bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. Ich beschäftige mich natürlich dann halt viel mit dem Bengals Coaching Tree. Weil, wie gesagt, es reicht ja nicht einfach nur die Plays zu callen, sondern als Head Coach hat man natürlich dann auch noch andere Aufgaben, die dann wahrscheinlich dann auch, ich sag mal, in dem Leistungsspektrum, wo wir uns da bewegen, dann auch einen Unterschied machen. Also ob das jetzt Motivation ist, Ansprachen und einfach Einstellung und ein Teamform. Also das sind ja dann auch viele Sachen, die man ja dann im Football dann halt viel hört, wo man sagt so, okay, wir sind ein Team, wir treten gemeinsam auf. Also solche Sachen muss man natürlich dann da immer mit berücksichtigen. Dementsprechend möchte ich mir da jetzt irgendwie keine Meinung abgeben, wo ich sage, so, ah, der wird der Richtige oder könnte der Richtige sein. Bin ich einfach zu weit weg von, also.
Ja, verstehe. Nee, verstehe ich. Aber dann vielleicht noch, weil er ihn auch genannt hat, kurz noch zu Frank Reich. Hast du da eine Meinung? Meinst du, das könnte passen oder?
Ich habe keine Ahnung, ob er, also wie gesagt, das kriegt man ja teilweise auch gar nicht mit, wer die Plays called, wer die Plays überhaupt designt, also wer dann, ich sag mal, die Spielzüge dann am Reißbrett quasi entwirft, keine Ahnung. Also zumindest scheint er ja einiges richtig gemacht zu haben. Er war ja bei den Eagles, als sie den Super Bowl gewonnen haben, OC gewesen. Liegt nahe, dass er dementsprechend für die Teile halt verantwortlich war. Ist dann jetzt die Frage, warum hat das jetzt bei den Colts halt nicht funktioniert? Hat er den Lockerroom nicht im Griff gehabt? Hat er die Spieler nicht motivieren können? Hat er keine Einheit formen können? Kann ich mir nicht sagen. Also wie gesagt, wenn er mit den Play-Designs drauf hat, ja, kann ich mir den als Offensive Coordinator, kann ich ihn natürlich vorstellen, aber dann braucht er dann irgendwie einen Headcoach, der sich dann halt um den Lockerroom halt kümmert. Deswegen schwierig.
Ja, vielleicht jetzt noch ein letzter Satz von mir dazu oder vielleicht auch zwei. Ich glaube auch, er war wichtig bei dem Eagle Super Bowl Run auf jeden Fall. Ich glaube, er hatte vor allem seinen Finger drin in dem Philly Special, wenn ich mich richtig erinnere. Er ist auf jeden Fall ein Offensive Play Caller, der ja solide Arbeit machen kann. Aber wie du schon sagst, es ist häufig, also zumindest bei den Packers war es zum Beispiel jetzt die letzten Jahre auch häufig so, dass eben nicht nur einer was designt, sondern dass es mehr eine Gruppe von Coaches die Plays designt und jeder so seine Ideen reinbringt und man dann halt am Ende guckt, was sinnvoll ist, was funktionieren kann. Und ja, bei ihm bin ich mir nicht sicher, wie gut er als Coach ist. Ich fand ihn bei den Colts in der Zeit nie verkehrt. Es ist schwierig zu sagen, ob es bei den Cardinals funktionieren könnte oder nicht. Das ist wirklich, ja, für mich auch ein bisschen schwierig zu formulieren, aber ja, es könnte funktionieren, denke ich mir, so als ganz schlechten Coach sehe ich ihn nicht und ich könnte mir auch vorstellen, dass er weiterhin in der NFL bleibt und eine wichtige Rolle einnimmt, aber wie gesagt, ob er Head Coach bleibt, schwierig. Ich kann halt vielleicht noch sagen, in den letzten Jahren war es eher selten, dass ein Head Coach entlassen worden ist und direkt wieder einen Job gefunden hat. Meistens läuft es dann eher so wie beim aktuellen Jaguars Coach Peterson läuft, dass er sich ein Jahr Ruhe nimmt und nicht groß was anderes macht. Kann aber dann auch sein, dass er erstmal irgendwie ins College geht oder so. Das kann auch immer lukrativ sein.
Oder erstmal wieder als erst wieder Offense Coordinator nur ist und sich dann wieder für den Headcoach-Posten nimmt. Also wie gesagt, ich meine, kann natürlich auch sein, dass er selber sagt, ja okay, der Job eines Headcoaches war nichts für mich. Ich habe gemerkt, ich bin eher der OC, ich kümmere mich im Hintergrund, aber um das Team kümmern, dafür sind wir einfach viel zu weit weg. Und ich schaue mir die Red Zone an und sehe dann gefühlt irgendwie 25 Snaps von den Colts und dann kann ich mir nicht anmaßen, ob der jetzt ein guter Coach ist oder nicht. Also
ja, nee. Wie gesagt, das können auch Experten besser beurteilen. Alles, was ich sage, ist im Endeffekt so meine Meinung aus bisschen objektiver Sicht, der viele Spiele guckt, aber weit weg davon ist, vor allem Coaching-Experte zu sein. Da ist vielleicht Adrian Franke und andere Experten definitiv ein bisschen die bessere Adresse dafür. So, dann...
Definitiv, ja.
Dann danke ich dir für die Folge, weil wir sind jetzt am Ende angekommen. Und war schön, dass wir wieder zusammen aufgenommen haben. Wie wir es die nächsten Wochen machen, sehen wir dann. Und ja, macht's gut, habt eine schöne Woche. Und schönes Thanksgiving Donnerstag und ja, ciao.
Tschüss.